Es ist Montag, der 8. Juni 2026. Willkommen bei der Schweizer Stunde, der Sendung hier im Konterfunk rund um aktuelle Themen und mit Gästen aus der Schweiz. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Milius. Am kommenden Sonntag wird über die Nachhaltigkeitsinitiative der SVP abgestimmt. Erwartet wird ein knappes Resultat. Ziemlich einig scheint sich zumindest auf den ersten Blick die Zunft der Ökonomen zu sein. Diese warnt vor den wirtschaftlichen Folgen einer Begrenzung der ständigen Wohnbevölkerung auf 10 Millionen Menschen. Anders sieht das einer der bekanntesten Ökonomen der Schweiz, Matthias Binswanger, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Ich spreche mit ihm über seine Argumente für eine Annahme der Initiative und warum er das reine Wachstum für eine zu kurzfristig gedachte Lösung hält. Was verbindet linke Parteien und Politiker mit Vertretern des orthodoxen Islams? Gemessen an den politischen Botschaften so gut wie gar nichts. Hier die progressiven Anhänger der Vogue-Kultur, dort die streng religiösen mit ganz anderen Werten. Und dennoch ist seit Jahren eine Verbrüderung dieser ungleichen Seiten zu beobachten. Der NZZ-Redaktor Daniel Rickenbach hat dieses Phänomen unter die Lupe genommen. Warum er es keineswegs für eine Verschwörungserzählung hält und welche Auswirkungen diese unheilige Allianz hat, sagt er im Gespräch. Soweit die Themen der Schweizer Stunde von heute hier im Konterfunk. Die Schweiz wächst. Sie wächst auf den Straßen, in den Zügen, auf dem Wohnungsmarkt und in den Statistiken. Seit der Einführung der vollen Personenfreizügigkeit hat das Land einen beispiellosen demografischen Schub erlebt. Doch während Politik und Wirtschaftsverbände gebetsmühlenartig betonen, dass diese Zuwanderung der absolute Garant für unseren Wohlstand sei, macht sich in der Bevölkerung ein spürbares Unbehagen breit. Dichtestress, explodierende Mieten und die Sorge um den schleichenden Verlust von realer Lebensqualität sind im Alltag der Menschen angekommen. Die Nachhaltigkeitsinitiative will hier nun mit einem Bevölkerungsdeckel einen verfassungsrechtlichen Riegel vorschieben. Die Ökonomenzunft reagiert fast geschlossen mit drastischen Warnungen vor einem wirtschaftlichen Kollaps. Doch es gibt gewichtige Ausnahmen. Bei mir ist nun einer der profiliertesten Ökonomen des Landes, Matthias Binswanger. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz und Buchautor. Guten Tag, Herr Binswanger.
Guten Tag.
Herr Binswanger, wenn man den Wirtschaftsverbänden wie Economy Suisse oder auch einigen ihrer Kollegen wie Aimo Brunetti zuhört, dann lebt die Schweiz in der besten aller möglichen Zeiten. Das Bruttoinlandsprodukt ist seit 2002 absolut um rund 55% gestiegen. Sie hingegen sagen, die Lebensqualität sinkt. Haben wir es hier mit einer Art statistischen Wohlstandsillusion zu tun?
Ja, das ist immer die Frage, was man in den Vordergrund rückt. Natürlich. Wenn wir jetzt die Schweiz anschauen von der Lebenssituation heute und vergleichen mit anderen Ländern oder auch mit früher, dann haben die Menschen wahrscheinlich noch nie so gut gelebt in der ganzen Menschheitsgeschichte, wie die Mehrheit der Bevölkerung heute in der Schweiz lebt. Also tatsächlich leben wir auf sehr hohem Niveau, in hoher Lebensqualität. Aber gerade das sollte der Anlass sein, das auch zu bewahren und uns zu fragen, wie denn diese hohe Lebensqualität zustande kommt. Und da sehen wir jetzt eben Folgendes, wenn wir das anschauen, so in den letzten Jahrzehnten und insbesondere seit Einführung der Personenfreizügigkeit, dann sehen wir, dass das Bruttoinlandprodukt weiterhin wächst. So in den letzten Jahren ist es so ungefähr um 1% gewachsen pro Jahr. Aber wenn wir dann schauen, den Wohlstand pro Kopf, dann sehen wir, der wächst fast gar nicht mehr. Wenn wir da die letzten 3 Jahre einmal zum Maßstab nehmen, dann sehen wir, das ist mehr oder weniger konstant geblieben. Also nur noch ganz marginal hat das zugenommen. Und auf der anderen Seite sehen wir aber, und das haben Sie ja schon in der Einleitung betont, dass mit dieser Zuwanderung verstärkt Probleme verbunden sind, also zunehmend dichter Stress, das heißt eben immer mehr überfüllte Straßen, Verkehr, immer mehr Staus, dann aber vor allem die steigenden Mietpreise, die damit verbunden sind, die Zersiedelung des Landes. die eigentlich alle der Lebensqualität abträglich sind. Und da müssen wir dann die ökonomische Frage stellen, wollen wir für etwas mehr Wohlstand immer noch größere Einbußen eigentlich der Lebensqualität in Kauf nehmen? Und die Antwort ist dann wahrscheinlich nein. Es lohnt sich eben nicht, für sehr kleine Gewinne noch beim Wohlstand, also Zunahme des Bruttoinlandproduktes pro Kopf, dann eigentlich immer größere Einbußen in der Lebensqualität hinzunehmen.
Sie sprechen psychologische und raumplanerische Komponenten an, die man auch in Diskussionen an Stammtischen oft hört. Laut Umfragen wünschen sich die meisten Schweizer nach wie vor eine überschaubare, weniger dicht besiedelte Umgebung, die Hüsli-Schweiz, wie man das bei uns nennt. Die Befürworter einer weiterhin unbegrenzten Zuwanderung entgegnen oft, diese Urbanisierung, das sei nun mal der moderne Innovationsmotor, das sei nötig dafür. Ist dieser Wunsch nach Raum und Ruhe, ist das in dieser Weise ein nostalgischer Anachronismus?
Ich würde sagen, das ist kein Anachronismus, sondern das ist, was die Menschen auch heute wollen. Also die Mehrheit der Schweizer lebt lieber in einer Hüsli-Schweiz als in einer verdichteten Innenstadt. Und natürlich gibt es ein gewisses Alterssegment. Nicht? Jüngere Leute, die wohnen schon gerne auch in verdichteten Innenstädten. Aber genau die gleichen Menschen wollen dann ab einem bestimmten Alter auch wieder in die Agglomeration ziehen, träumen weiterhin auch von einem Einfamilienhaus. Und gerade dieser Traum stirbt aber zunehmend, weil das immer weniger erschwinglich wird für Schweizer. Und das ist ja dann auch etwas absurd, dass in einem der reichsten Länder der Welt es sich dann auf der anderen Seite immer weniger Menschen leisten können, ein Einfamilienhaus zu erwerben. Und da können wir am Schluss die Frage auch so stellen, nicht? Wollen wir lieber in einer 10-Millionen-Schweiz leben, wo eine Mehrheit der Menschen sich diesen Traum vom Eigenheim weiterhin verwirklichen kann? Oder wollen wir lieber in einer 12-Millionen-Schweiz leben, wo das dann für einen großen Teil der Menschen nicht mehr möglich ist?
Ich bin in der Vorbereitung auf ein interessantes Argument von Ihrer Seite gestoßen, das vielleicht gar nicht so oft ins Feld geführt wird. Durch die Zuwanderung, so sagen Sie, haben wir uns in der Schweiz darauf eingerichtet, gewisse mühsame, aber essentielle Berufe gar nicht mehr selbst auszuüben. Und zwar nicht nur im Gastgewerbe, sondern auch beispielsweise im Ingenieurwesen, weil Schweizer lieber weniger anstrengende Studienfächer wählen. Ist das Ihre persönliche Beobachtung? Ist das so belegt?
Ja, da kommen wir ja dann auf eines der Argumente, warum eben die 10-Millionen-Initiative der Schweizer Wirtschaft immens schaden würde, weil man dann nicht mehr Zugriff hätte auf diese ganzen Fachkräfte außerhalb der Schweiz, also innerhalb der EU, und die Wirtschaft auch auf diese angewiesen ist und dass dann eben große wirtschaftliche Probleme in der Schweiz entstehen. Also dieser Fachkräftemangel wird ja dann als Argument gebracht, nicht, warum eben die Zuwanderung immer weitergehen muss. Und da müssen wir ja aber auch mal schauen, dann, wie kommt dieser Fachkräftemangel überhaupt zustande? Und da sehen wir, der ist teilweise eben auch hausgemacht. Das heißt, gerade weil es so einfach ist in der Schweiz, eben ausländische Arbeitskräfte zu beschäftigen, haben wir uns darauf eingerichtet, dass wir ja gewisse Jobs in der Schweiz eigentlich gar nicht mehr machen müssen. Die überlassen wir dann lieber den Ausländern. Und das sind dann eben nicht nur Billigjobs, wie jetzt zum Beispiel Jobs im Gastgewerbe oder in der Pflege, sondern wir sehen auch, dass sich Schweizer zurückziehen aus dem Ingenieursberuf, dass auch ein immer größerer Teil der Ärzte Ausländer sind. Und das liegt dann zum Beispiel auch daran, jetzt beim Ingenieursberuf, das ist ja ein relativ mühsames Studium. Da muss man relativ viel Mathematik auch anwenden. Also man muss da relativ hart arbeiten. Und nachher hat dieser Job aber gar kein speziell hohes Prestige, man ist auch noch nicht einmal speziell gut bezahlt. Und dann hat man natürlich als Schweizer nicht mehr unbedingt den Anreiz, da jetzt Ingenieur zu werden. Wir sehen es aber genauso bei Handwerksbetrieben. Also wenn wir zum Beispiel Elektroinstallateure anschauen oder Sanitäter, dann gibt es da relativ viele kleinere, mittlere Unternehmen, die eigentlich nach einem Nachfolger suchen auch. Man hätte den ganzen Kundenstamm eigentlich, man würde auch relativ gut verdienen. Aber das ist für Schweizer eben nicht mehr unbedingt notwendig, weil man will ja nicht einen Beruf haben, wo man immer früh aufstehen muss, wo man sich die Hände schmutzig macht, wenn man auf der anderen Seite die Möglichkeit hat, mit viel weniger Risiko sich irgendwo anstellen zu lassen. Nicht gerade, weil es uns eben so gut geht und weil wir uns verlassen können darauf, dass wir einfach aus dem Ausland die Leute holen können, beschränken wir uns zunehmend eigentlich darauf, unseren Wohlstand zu verwalten und überlassen es dann anderen, den wirklich zu erarbeiten. Und das ist das, was ich dann als eine Art Luxemburgisierung der Schweiz bezeichne, weil in Luxemburg sehen wir diese Entwicklung noch viel stärker, weil dort ist der Ausländeranteil noch größer als in der Schweiz, vor allem auch sehr viele Grenzgänger. Und da sehen wir dann die Luxemburger, die haben sich mehr oder weniger zurückgezogen in den Staat und verwalten in gut bezahlten Jobs ihren Wohlstand und den Rest der Tätigkeiten überlässt man dann den Ausländern. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist ja toll, wenn man das macht, dann müssen wir gewisse Dinge nicht mehr selber tun, ist ja bequem. Aber wenn es eben bequem ist, dann verliert man mit der Zeit auch gewisse Fähigkeiten. Das heißt, die Schweiz ist ja eines der innovativsten Länder der Welt und das ist einer der wesentlichen Quellen auch des Wohlstandes bei uns, dass wir eben selber auch immer wieder neue Dinge entwickeln. Und wenn man sich dazu nebenbei dann auch abhängig macht vom Ausland, verliert man mit der Zeit diese Fähigkeiten. Man könnte es vielleicht auch ein bisschen mit dem Fußball vergleichen, nicht? Wir werden so eine Art Real Madrid der Alpen. Wir kaufen uns einfach die besten Leute aus der ganzen Welt zusammen, vernachlässigen dann aber den eigenen Nachwuchs und verlieren dann gerade diese Fähigkeiten, die eigentlich unseren Wohlstand ausmachen.
Wenn ich das mal zusammenfasse, wir verlieren also durch diese permanente Zufuhr an, ich nenne es mal fertigen Fachkräften aus dem Ausland, die eigene Innovationsfähigkeit. Gleichzeitig haben wir diese Luxemburgisierung, wie Sie es nennen, dieser Rückzug der eigenen Bevölkerung in gut bezahlte administrative Staats- oder staatsnahe Jobs. Das klingt ja langfristig nicht ideal. Wie kommt es denn jetzt, dass Ökonomen sagen, diese Initiative, die Begrenzung des Wachstums, die gefährdet den Wohlstand, das müsste ja dann eigentlich eine sehr kurzfristige Sicht sein und das spricht ja nicht unbedingt für die Weitsichtigkeit dieser Ökonomen.
Nein, die Sichtweise ist im Allgemeinen auch sehr kurzfristig, indem man eben sagt, die Schweiz, die hat immer schon profitiert eigentlich von Zuwanderung und gerade jetzt, wo die ökonomische Situation weltweit so unsicher ist, das war sie im Übrigen schon immer, das hat man in allen Zeiten immer behauptet, gerade jetzt sei die Situation speziell unsicher und schwierig, also das ist nichts Neues, nicht? Jetzt sind wir ja gerade darauf angewiesen, dass wir da weiterhin diese Leute bekommen aus dem Ausland, dass wir auch keine Probleme bekommen mit der EU aufgrund der Personenfreizügigkeit. Und dann argumentiert man auch kurzfristig, vor allem mit der AHV, nicht? Wir können ja nur eigentlich diese ganzen Sozialwerke weiterhin bezahlen, wenn da permanent junge Ausländer zuwandern in die Schweiz. Und das ist alles sehr kurzfristig gedacht, nicht auch bei der AHV, weil das geht natürlich nur, wenn in Zukunft auf unendliche Zeit immer noch weitere junge Ausländer in der Schweiz in immer größerer Zahl einwandern, weil ja diejenigen, die in der Schweiz sind, auch immer älter werden und dann später auch finanziert werden müssen. Also es wird im Allgemeinen nicht langfristig gedacht.
wenn Probleme wie eben das Rentenproblem gewissermaßen zerstörerisch in die Zukunft verschoben werden, dann nennen Sie das ein Schneeballsystem. Da gehen Sie natürlich ziemlich weit, weil das ist eines des am häufigsten vorgebrachten Argumente gegen eine Zuwanderungsbremse, dass unsere Sozialwerke gefährdet sind. Sie sehen diese Gefahr also wirklich gar nicht.
Wir kommen eben nicht darum herum, länger zu arbeiten. Und das ist das, was natürlich nicht angesprochen wird im Moment, weil es unpopulär ist, weil man da mit ein paar Vorlagen gescheitert ist in der Vergangenheit. Aber wenn wir wirklich die Ursachen bekämpfen wollen, und das ist der demografische Wandel, nicht, den bekommen wir nur in den Griff, indem wir eben letztlich auch länger arbeiten. Die Frage ist allerdings, wie man das organisiert. Und bisher wurde das immer so als eine starre Regelung dann präsentiert. Alle müssen von jetzt an irgendwie bis 67 arbeiten. Und ich glaube, man müsste das anders aufstellen, nämlich als Chance, dass man das als Angebot sozusagen formuliert an die Bevölkerung, ihr könnt alle länger arbeiten, wenn ihr wollt, und ihr profitiert dann finanziell auch davon, wenn ihr länger arbeitet, was im Moment nicht der Fall ist. Und ich glaube, unter diesen Umständen verliert dann das auch seinen Schrecken, weil es in Wirklichkeit eigentlich eine größere Zahl von Menschen gibt in der Schweiz, die gerne noch länger arbeiten würden als bis 65.
Kommen wir zu einem weiteren Argument der Gegner der Initiative. Diese warnen, dass eine Deckelung der Bevölkerung auf 10 Millionen den Staat quasi zu einer riesigen bürokratischen und planwirtschaftlichen Zuteilungsmaschine für Kontingente machen würde. Nun gibt es aber ja durchaus auf die ganze Welt bezogen Länder, die ihre Demografie ziemlich strikt unter eigener Kontrolle halten. Sehen Sie da beispielhafte Fälle?
Ja, zunächst mal steht nirgends in dieser Initiative, dass wir zurückkehren müssen zu diesem System der Kontingente. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man Zuwanderung steuern kann. Verschiedene Länder haben Punktesysteme. Es gibt auch diese Möglichkeiten einer Kurtaxe, nicht, dass man sich sozusagen einkaufen muss dann in die Sozialsysteme eines Landes. Also da gäbe es unterschiedlichste Möglichkeiten, die mehr oder weniger bürokratisch sind. Also man kann das auch mit wenig Bürokratie bewerkstelligen. Und dann gibt es natürlich ganz extreme Beispiele, wie zum Beispiel Japan. Nicht? Das erscheint uns ja fast unglaublich, wie das in Japan ist. Nur sehen wir auf der anderen Seite dann auch, dass eben in Japan dann eine ganz andere Entwicklung resultiert, wenn wir das Bruttoinlandprodukt pro Kopf anschauen. Und das ist ja interessant, wenn wir da mal die letzten 3 Jahre betrachten, dann sind nämlich die Schweiz und Japan etwa mit der gleichen Wachstumsrate gewachsen. Also die absolute Wachstumsrate des Bruttoinlandproduktes lag real unter Berücksichtigung der Inflation bei etwa 1%. In der Schweiz hat das dazu geführt, dass das Bruttoinlandprodukt pro Kopf praktisch stagniert hat, also nur noch ganz wenig gewachsen ist. In Japan ist es hingegen um mehr als 1,5% gewachsen. Warum? Ja, weil in Japan gleichzeitig die Bevölkerung geschrumpft ist. Damit sage ich jetzt nicht, Japan soll ein Vorbild sein für die Schweiz und wir sollen das so handhaben wie in Japan, aber es zeigt nur auf, welche unterschiedlichen Möglichkeiten bestehen und dass eben dieses Argument nicht gilt. Wir können nur ein Wachstum haben, wenn wir diese Zuwanderung ermöglichen. Japan hat diese Zuwanderung praktisch gar nicht und hat in den letzten Jahren ungefähr dasselbe Wachstum wie die Schweiz.
Was man auch oft hört von der Gegnerseite ist, wir erkennen ein Problem an, wir müssen irgendetwas tun, aber diese Initiative löst keines der genannten Probleme, zum Beispiel das Thema Wohnungsnot. Da heißt es, das ist ein hausgemachtes Problem durch zu viele Bauvorschriften in den Städten. Das heißt, dann würde uns eine reine Deregulierung schon weiterhelfen. Würde das aus Ihrer Sicht reichen?
Nein, also ich meine, der große Elefant im Raum ist natürlich die Zuwanderung beim Wohnen. Wir haben ja steigende Mietpreise, wir haben steigende Einfamilienhauspreise, wir haben steigende Mehrfamilienhauspreise, wir haben steigende Bodenpreise und die Bautätigkeit, die kann nicht Schritt halten, nicht mit dieser neuen Nachfrage, die eben da entsteht. über die Zuwanderung. Aber wenn sie jetzt natürlich Schritt halten würde, dann wäre das auch nicht positiv. Das würde heißen, es geht nur mit noch mehr Zersiedelung, weil die Baulandreserven sind weitgehend ausgeschöpft in der Schweiz. Das heißt, wir müssen dann nochmals verstärkt heute landwirtschaftlich genutztes Land Ackerflächen nicht zu Bauzonen machen. Da ist dann die Frage, ob wir das wollen. Wollen wir die Landwirtschaft aufgehen, weitgehend im Mittelland in der Schweiz, um noch mehr bauen zu können? Und das andere ist dann die Verdichtung in den Städten. Wir sehen aber aus diversen Umfragen, Menschen wollen nicht unbedingt in hochverdichteten Städten leben. Und dann kommt noch das nächste Problem, dass man damit auch eine Konzentration fördert auf dem Immobilienmarkt. Weil diese Verdichtung, das sind dann meistens Großprojekte, wo man Gebäude aufstocken muss oder wo man entsprechend die Wohnungen umgestalten muss. Das können sich im Allgemeinen nur große Immobilienfirmen dann leisten, diese Großinvestitionen. Also was man damit dann auch fördert, ist eigentlich, dass immer mehr Immobilien nicht mehr einzelnen privaten Eigentümern gehören, sondern nur noch ein paar großen Immobilienfirmen.
Ein strittiger Punkt ist auch diese starre Grenze von 10 Millionen Menschen, also eine klare numerische Grenze, die zu einer quasi radikalen Blockade führen würde. Sie selbst haben ja im Gespräch im Vorfeld signalisiert, dass dieser Deckel bei einer extremen ökonomischen Dringlichkeit im Nachhinein ja auch angepasst werden könnte. Jetzt stellt sich aber die Frage, ist denn in diesem Fall eine Verfassungsinitiative, die ja sehr klar etwas vorgibt, überhaupt das richtige Instrument?
Ja, es ist wahrscheinlich das einzige Instrument, das wirkt. Nicht mal, wenn man keine Grenze vorschreibt, dann bleibt die Politik untätig. Also es geht wahrscheinlich eben nur mit diesem Druck, dass man da wirklich eine bestimmte Grenze festschreibt. Und die ist ja dann am Schluss auch eine Art Rückendeckung, nicht jetzt bei Verhandlungen der Schweiz mit der EU, weil dann kann man natürlich sagen, ja, wir haben jetzt diese Initiative, nicht, und wir müssen jetzt eben etwas tun, weil das Volk so entschieden hat in der Schweiz. Wenn da aber keine klare Grenze drinsteht, dann findet man immer Wege, das wieder zu umgehen, weil natürlich dann entsprechend auch hart aufgetreten wird bei diesen Verhandlungen von der EU-Seite und die Schweiz sich dann da sehr schnell auch einschüchtern lässt. Also insgesamt stärkt das dann auch eigentlich der schweizerischen Verhandlungsposition den Rücken. Jetzt gilt ja das dann im Jahr 2050, das heißt im Durchschnitt könnten immer noch etwa 40.000 pro Jahr einwandern in die Schweiz. Und dann kann man da natürlich 2050 nicht Erbsenzählerei betreiben. Da muss man dann schauen, wo stehen wir da bevölkerungsmäßig, wie sieht das aus mit der weiteren Entwicklung der Zuwanderung. Und dann kann man natürlich auch wieder mit einer weiteren Initiative zum Beispiel fordern, dass diese Deckel von 10 Millionen entsprechend verändert wird.
Man hört viele Leute aus Ihrer Zunft zu dieser Initiative, aber natürlich melden sich nicht alle Ökonomen zu Wort zur Nachhaltigkeitsinitiative. Ist es denn so, wie es ein bisschen scheint, dass Sie da der einsame Rufer unter den Ökonomen sind? Oder haben Sie den Eindruck, es gibt vielleicht auch Berufskollegen, die sich nicht richtig trauen, an die Öffentlichkeit zu gehen mit ihrer Haltung?
Die gibt's vielleicht auch, aber es gibt auch diejenigen, die sich trauen, wie Rainer Eichenberger aus Fribourg oder Christoph Schaltegger in Luzern. Also es gibt schon einige, die sich auch geäußert haben zu diesem Thema. Und das ist ja letztlich auch in Ordnung, dass das kontrovers diskutiert wird unter Ökonomen. Das Problem ist, dass man natürlich sehr schnell in der Schweiz, wenn man eine solche Initiative jetzt bejaht oder dafür ist, dass man dann sofort in eine Ecke gestellt wird, irgendwie als SVP-Anhänger, fremdenfeindlich und so weiter. Und solche Diskussionen sollten eigentlich geführt werden können, nicht ohne, dass man da mit bestimmten Ideologien in Verbindung gebracht wird.
Ziemlich allein ist auf jeden Fall die SVP, die Urheberin der Initiative. Die anderen großen Parteien lehnen sie ab. Ist es für Sie eigentlich ein Frustfaktor, dass andere, auch bürgerliche Parteien, nicht mehr auf Ökonomen wie Sie hören?
Nein, das würde ich nicht mal so sagen. Ich würde auch nicht sagen, dass sie nicht auf mich hören. Es ist natürlich mehr einfach eine Interessenabwägung bei diesen Parteien. Und da stehen natürlich die kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen der Schweiz einfach im Vordergrund. Und wenn man jetzt rein wirtschaftlich denkt, auch von Unternehmerseite, nicht, dann ist tatsächlich das ein Vorteil, diese Personenfreizügigkeit und die Möglichkeit, einfach unbeschränkt Menschen aus dem EU-Raum zu rekrutieren. Also ich würde wahrscheinlich auch so denken als Unternehmer, nicht? Wenn ich die Wahl habe, aus einem riesigen Pool auszuwählen, aus der gesamten EU und da wahrscheinlich sogar noch weniger zahlen muss, als wenn ich jemanden aus der Schweiz nehmen muss, nicht, der vielleicht schon älter ist. Da habe ich vielleicht auch Angst, dass der sich überhaupt noch etwas sagen lässt von mir. Da erwarte ich nur Schwierigkeiten. Also da ist es schon wesentlich einfacher, wenn man da unbeschränkt einfach Leute aus dem Ausland anstellen kann. Aber vielleicht sollten wir auch mal noch erwähnen, nicht mit dieser ganzen Personenfreizügigkeit und so weiter. Das ist ja ein sehr liberales System, wenn wir hier die Personenfreizügigkeit mit der EU betrachten. Wenn wir es aber mit Drittländern betrachten, und zum Teil brauchen wir ja auch Leute aus Indien oder aus China, aus den USA, nicht, dann ist es natürlich ein äußerst restriktives System, das wir im Moment in der Schweiz haben. Also das ist nur eine sehr spezifische Freizügigkeit.
Zum Schluss, Binswanger, Sie sind kein Politologe, Sie sind auch nicht Leiter eines Umfrageinstituts, aber mich interessiert dennoch Ihr Bauchgefühl. Was sagt Ihnen das über den Ausgang am 14. Juni?
Ich würde sagen, das ist vollkommen offen, wie diese Abstimmung ausgeht. Da wage ich keine Prognose.
Sie würden aber weder ein Ja noch ein Nein als die Vollkatastrophe für das Land, für die Zukunft des Landes bezeichnen?
Nein, Katastrophen werden immer heraufbeschworen vor solchen Abstimmungen, aber selbstverständlich ist weder ein Ja noch ein Nein eine echte Katastrophe für die Schweiz.
Die Initiative gegen eine 10-Millionen-Schweiz und die Stimme des Ökonomen dazu, Sie hörten Professor Matthias Binswanger. Besten Dank für das Gespräch.
Ja, habe ich sehr gerne gemacht. Ich freue mich, dass ich mich hier zu solchen Themen äußern darf.
Es ist eine Allianz, die auf den ersten Blick jedem logischen Verstand widerspricht. Auf der einen Seite die progressive westliche Linke, die für Gendersprache, LGBTQ-Rechte und sexuelle Selbstbestimmung eintritt. Auf der anderen Seite der orthodoxe Islamismus, dessen Gesellschaftsbild von patriarchaler Strenge, religiösem Fundamentalismus und tiefem Konservatismus geprägt ist. Und dennoch sieht man beide Welten seit geraumer Zeit vereint. Auf den Straßen westlicher Metropolen, in den Hörsälen der Universitäten und zunehmend auf den Wahllisten linker Parteien. In akademischen und medialen Kreisen wird das Phänomen oft als rechte Verschwörungstheorie abgetan. Andere sagen, diese Verbrüderung ist keine Theorie, sondern längst eine Realität, die unsere politischen Landschaften verändert und zu einer antisemitischen Enthemmung führt. Bei mir zu Gast zu diesem Thema ist nun Daniel Rickenbacher. Er ist Historiker, Nahostexperte und Redaktor in der Auslandredaktion der Neuen Zürcher Zeitung. Guten Tag, Herr Rickenbacher.
Guten Tag, herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Rickenbacher, Sie haben unlängst zu genau diesem Thema publiziert. einen Befund gemacht und der ist ziemlich schwerwiegend. Sie beschreiben eine Allianz aus religiösen Fundamentalisten, Kommunisten, Nationalisten, Postkolonialisten, Leute, Gruppen, die im Alltag eigentlich keine zwei Minuten harmonisch miteinander diskutieren könnten. Was ist der ideologische Leim, der diese völlig widersprüchlichen Gruppen unter ein Dach bringt?
Der ideologische Leim ist vor allem, dass man gemeinsame Feindbilder hat. Die Feindbilder sind natürlich der Westen, vor allem die USA und Israel. Und dann gibt es auch gewisse Verknüpfungen zwischen beiden Ideologien, wie der Postkolonialismus. Und dann gibt es natürlich auch immer mehr in westlichen Gesellschaften auch Wahlallianzen zwischen diesen Gruppierungen. Also man sieht das zum Beispiel sehr gut in Großbritannien bei den Grünen, wo wir wirklich so einen linken Woken-Flügel haben und einen islamistischen. Und die leben nebeneinander. Das passt natürlich, wie Sie gesagt haben, nicht wirklich gut zusammen. Aber eben bei den Wahlen ist man dann doch gemeinsam erfolgreich.
Wahlallianzen, das kann man ja nachvollziehen aus strategischen Gründen, dass man sich irgendwo zusammentut, um mehr in die Breite zu gehen. Aber ist es denn rein strategisch oder ist es auch irgendwo gefühlt und atmosphärisch? Also gibt es auch irgendwo eine romantische Komponente?
Ich glaube, es gibt schon eine romantische Komponente. Eigentlich auf linker Seite wird das schon lange angedacht. Also man hat das gemeinsame Projekt gehabt, eigentlich 1979, die iranische Revolution. Das war eine Revolution der Kommunisten und der Islamisten. Und es gibt auf linker Seite doch schon lange diese Fantasie oder der Wunsch, dass halt der Islamismus ein Bündnispartner ist gegen den Imperialismus. Also Imperialismus vor allem hier halt gegen die USA und den Westen. Und das ist jetzt einfach nicht so dahergesagt, sondern das wird auch theorisiert. Also es gibt entsprechende Schriften, Statements, zum Beispiel eben das bekannteste von Judith Butler, wo sie auch gesagt hat, Hamas und Hezbollah sind Teil dieser linken antiimperialistischen Allianz. Und es ist ja wirklich in der antiimperialistischen Linken schon lange so, dass eben dieser Hass auf die USA und Israel wirklich alles bestimmend ist und dass man eigentlich dann bereit ist, mit jedem und allem zusammenzuarbeiten, was diesem teilt. Auch Bewegungen eben, zum Beispiel eben wie Hamas, Hezbollah, Iran, die eigentlich total konträr sind zu dem, was man links bezeichnen würde, zu LGBTQIA+. Das ist natürlich eine ziemlich grotesk, aber es ist existierend, das ist keine Verschwörungstheorie.
Dass das Phänomen real ist, das kann man ja auch besichtigen, beispielsweise an Demonstrationen, wo da unter anderem eine Vielfalt von Insignien in eben beide Richtungen zu sehen ist. Warum, wenn es real und beobachtbar ist, wird es denn gerade beispielsweise im universitären Milieu, in den Geisteswissenschaften, derart vehement als rechte Erzählung bekämpft und tabuisiert?
Gut, der Großteil der Geisteswissenschaften sind stark ideologisiert. Da hat man sich schon sehr lange von empirischen Studien eigentlich verabschiedet, sondern man beschreibt halt die Welt so, wie man sie gerne hätte. Und in den Geisteswissenschaften ist halt der Postkolonialismus sehr stark. Das geht auch auf Edward Said zurück. Und diese Denker, also die ganzen poststrukturalistischen Denker wie Edward Said, Michel Foucault, gerade bei Foucault haben wir schon stark in den 70er Jahren eine sehr islamogauchistische Tendenz. Also Foucault hat sich ja für die islamische Revolution begeistert in den 70er Jahren, wie viele andere Denker dieser Strömungen. Und hat die auch schön geschrieben im Westen und hat das eigentlich nie korrigiert. Und Edward Said war zwar kein Freund oder kein Fan der islamischen Revolution, aber er hat sich eigentlich nie mit dem Islamismus beschäftigt, sondern eigentlich mit der westlichen Reaktion und hat dann immer geschrieben, schon damals in den 80er Jahren, dass der Westen den Islamismus einfach bös spricht, quasi aus Islamfeindschaft oder aus Feindschaft gegenüber dem Nahen Osten. Und diese Geistestradition, dass man eigentlich eben den Islamismus schön spricht oder ihn verharmlost, das kommt eigentlich genau aus diesen Disziplinen. Und da gibt es halt quasi einen Nexus oder eine Verbindung von den Akademien zum Aktivismus. Von dem her ist es auch keine Überraschung, dass man dort keine Analysen dieses Phänomens erwarten kann.
Wissenschaftler müssen ja eigentlich wissen, was sie tun. Die können das dann vielleicht auch kunstvoll begründen, warum das absolut kein Widerspruch sei. Ich verlasse mich jetzt eher auf Ihre persönliche Einschätzung bei dieser Frage. Ganz junge Leute, zum Beispiel Jungsozialisten, ist denen klar, dass es möglicherweise etwas seltsam ist, am Freitag an eine LGBTQ-Demo zu gehen und am Samstag sich irgendwie für die Hamas stark zu machen?
Gut, ich kann nicht in die Köpfe reingucken. Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist. Aber eben innerhalb dieser Ideologie kann man es begründen. weil halt eben Islamismus wird halt nicht als Problem wahrgenommen oder als Phänomen überhaupt. Man sagt zwar immer, man sei nicht eurozentristisch, aber man ist eigentlich sehr stark eurozentristisch und nimmt diese Bewegungen gar nicht als Akteure wahr. Also man ist nur interessiert quasi an der Reaktion. Und dann ist es so halt, dass jene, die diese Bewegung kritisieren, sind dann schnell halt Imperialisten, SVP, Rassisten. Und eigentlich mit wem man sich da zusammenschließt, das ist eigentlich gar nicht so interessant, glaube ich, für diese Leute.
Es gibt ja für die gesamte These auch ganz harte Wahldaten aus Europa bei den Bundestagswahlen 2025 in Deutschland oder auch in französischen Vororten. Da haben Muslime, die statistisch gesehen ja oft zu den sozialkonservativsten Gruppen gehören, oft mit überwältigender Mehrheit eben linke oder linkspopulistische Parteien gewählt. Tun die das also offenbar in der Hoffnung, dass diese Linken den Staat, den sie nicht mögen, mit ihrer Politik zerstören?
Ich glaube schon, dass da eine gewisse Allianz da ist. Und am Anfang war das vielleicht eher unbewusst oder spontan. Aber mittlerweile ist das schon relativ klar. Also wir haben ja auch Unterwanderung von linken Parteien. Also wir haben islamistische Akteure in linken Parteien. Und natürlich ist da ein Einverständnis da. Also von Linken kann man keine Kritik am Islamismus erwarten und keine Herausforderung von diesen Parallelgesellschaften und von diesen Bewegungen. Und eben wie Sie beschreiben, mittlerweile ist das nicht nur ein Gerücht, sondern wir haben harte Daten, Umfragen aus verschiedenen Ländern. Und eben zum Beispiel France Insoumise in Frankreich, die Linke in Deutschland oder auch die Grünen in England sind erheblich und zunehmend von diesen konservativen oder islamistischen Wählern abhängig. Und ich glaube, in Zukunft wird sich das mit der demografischen Veränderung wird sich das noch verstärken. Und ich denke, auch die SP Schweiz geht in diese Richtung. Also man sieht das ja schon klar, mit eigentlich die jüdischen Mitglieder werden herausgemobbt, gehen selber. Und es kommt halt stark dieses islamo-gauchistische Element. Ich denke, das ist die Zukunft für die meisten linken, linkspopulistischen Parteien im Westen, die eine so starke muslimisch-konservative Wählerschicht haben.
Sie sagen, Linke würden den Islamismus nie kritisieren. Wie sieht es denn eigentlich umgekehrt aus? Halten sich die Islamisten aus strategischen Gründen auch fern von Kritik an Dingen, die ihnen ganz offensichtlich missfallen müssten, wie beispielsweise eben die ganze LGBTQ-Bewegung?
Nein, da gab es schon vor Jahren, es hat angefangen mit Linda Sarsour und diesem Women's March damals in der ersten Amtszeit von Trump. Da gab es ja schon so Bündnisse zwischen Linken und Islamisten in den USA. Und dann gab es schon interne Diskussionen innerhalb der Islamisten, dass es eben eine strategische Allianz ist und dass man bitte nicht die linken Werte und die Woke-Agenda übernehmen soll. Aber natürlich, ich denke, auch von islamistischer Seite ist das natürlich ein gewisses Risiko, dass dann insbesondere die Jugend durch diese Woke-Agenda angesteckt wird und dass man quasi den strategischen Diskurs nicht unterscheiden kann von einer echten Allianz. Also das ist ja ein gewisses komisches Element dieser Allianz.
Das heißt aber übersetzt, aus Sicht der Islamisten sind die Linken dann einfach nützliche Helfer.
Genau, sie sind nützliche Idioten. Das ist schon primär so. Aber es ist auch aus islamistischer Sicht ist das natürlich eine gefährliche Allianz, kann man sagen. Weil diese Woke-Agenda, das hat natürlich schon eine gewisse Attraktivität. Also eben, das kann auch die islamische Jugend anstecken.
Diesen Balanceakt, den beschreiben Sie schön in Ihrem Leitartikel in der NZZ mit einem sehr plastischen Beispiel aus Großbritannien, wo Sie von einer regelrechten linken Apartheid sprechen. Da haben wir den Parteichef der Grünen, der tanzt neben Transvestitenaktivisten, neben ihm die muslimische Nummer 2 der Partei, die durch antisemitische Hamas-Sympathien aufgefallen ist. Ein solches doppeltes Wertesystem im selben Laden, in einer Partei. Kann das überhaupt dauerhaft nebeneinander existieren?
Ich glaube schon. Also ich meine, mittlerweile existiert das auch in unseren Ländern. Also, dass wir wirklich in unterschiedlichen Regionen, unterschiedlichen Stadtteilen, da treffen Kulturen zusammen, die sonst durch tausende Kilometer getrennt sind und völlig andere Werte haben. Also ich denke, solange man sich durch gemeinsame Feindbilder eben zusammengruppieren kann, funktioniert das. Natürlich, wenn man diese Feindbilder verliert, dann passt das nicht zusammen. Aber ich denke durchaus, dass es noch eine gewisse Zukunft hat.
Stichwort Zukunft, könnte es auch sein, dass irgendwann diese islamistische Dynamik die klassische Linke auffrisst?
Ich denke, die Tendenz zeigt in diese Richtung. Also eigentlich alle erfolgreichen Parteien sind ja zunehmend linkspopulistische, islamofaschistische Parteien. Also auch bei den Demokraten haben wir mittlerweile Kandidaten, die Hisbollah verehren, Leute wie Hassan Piker, die mit der Hamas sympathisieren. Und das sind keine Randfiguren, sondern Leute, die vom Establishment dort unterstützt werden, obwohl in den USA der demografische Faktor eigentlich viel geringer ist als jetzt in Europa. Im Moment ist das die Zukunft und die Demografie spielt schon in diese Richtung. Natürlich ist es schon ein bisschen riskant, das sehen wir jetzt ja auch in der Schweiz zum Beispiel mit Daniel Josic, der jetzt die Partei verlassen hat. Also viele Wähler dieser Parteien sind schon sozialliberal und nicht unbedingt islamogoschistisch und linksradikal. Ja, aber ich denke, es weist in die Zukunft, aber im Moment, wie erfolgskräftig das ist, kann man schon Fragezeichen setzen.
Die Schweiz ist nicht völlig unberührt von diesem Phänomen. Sie haben ebenfalls in Ihrem Text auch auf ein Beispiel hingewiesen, den Fall einer Zürcher SP-Gemeinderätin, die in ihrem Wahlkampf von erdogan-nahen Kreisen unterstützt wurde. Läuft das für Sie schon unter diesem Zusammenspiel, über das wir sprechen?
Absolut. Also einerseits ist es eine intellektuelle Tendenz, eine politische Tendenz, aber diese Parteien sind natürlich offene Einfallstore für islamistische Bewegungen. Also wir haben in Europa haben wir islamistische Parteien der Muslimbruderschaft oder eben der Türkei, die auch verbunden sind mit der Muslimbruderschaft von Erdogan. Und diese Parteien nutzen natürlich diese linkspopulistischen Parteien als Vehikel. Und ich bin absolut überzeugt, dass es auch eine bewusste Politik ist, die da gefahren wird. Also im Frühjahr hat man von Entrismus gesprochen. Also dass islamistische Kräfte auch in diese Parteien gezielt eintreten, um ihre Politik durchzusetzen. Und ich bin absolut überzeugt, dass es schon heute passiert. Es gibt verschiedene Indizien dafür. Eben auch diesen Fall in Zürich, aber auch diverse andere Fälle aus Deutschland, aus Frankreich, wo man auch wirklich islamistische Aktivisten hat, in linke Parteien eintreten, weil in linken Parteien halt überhaupt keine Sensibilität oder eine sehr geringe gegenüber Islamismus besteht und auch eine große Bereitschaft, hier zusammenzuarbeiten. Wir sprechen jetzt über die größeren Parteien, also die größeren linken Parteien, aber in der radikalen Linken habe ich das Phänomen schon längstens. Zum Beispiel auch, wir haben die Proteste in Europa und in den USA, wurden von einer Gruppierung organisiert, die heißt Samidun und die ist verbunden mit der PFLP, eine ursprünglich links- oder sozialistische palästinensische Gruppierung, die aber inzwischen mit dem Iran verbündet ist. Und diese Samidun ist verbündet mit linksextremen Gruppierungen wie dem Aufbau und anderen. Und das heißt, wir haben eigentlich eine Allianz des Irans mit diesen linksextremen Gruppierungen. Also diese Tendenz sieht man schon sehr stark in der Linksextremen, wirklich der Verbindung zwischen Islamismus und der Linken. Und das hat halt auch Einfluss auf die linkspopulistischen und linken Mainstream-Parteien.
Schauen wir uns die geopolitische Ebene an. Sie beschreiben die Proteste an westlichen Universitäten nicht als eine Art spontane Jugendbewegungen, wie es sie immer wieder gab in der Geschichte, sondern als strategische Vehikel autokratischer Staaten und Netzwerke. Da fließen also Milliarden aus Katar. Koordiniert ist das Ganze von Organisationen mit Drähten nach Teheran. Es erstaunt etwas, dass gerade die akademische Jugend im Westen angesichts von diesen Dingen, die zum Teil ja auch öffentlich und bekannt sind, nicht merkt, dass sie sich eben hier zum Helfer für Regimes macht, die sie ja eigentlich ablehnen müsste.
Ja, wie gesagt, eben, ich kann nicht in die Gedankenwelt von Leuten eintauchen, was die Motive sind. Aber eben, das ist nur ein Faktor. Es gibt natürlich schon spontane Proteste, es gibt Leute, die sympathisieren. Aber ich glaube, dieses Ausmaß und diese Breite von Protesten hätten wir nicht gehabt, wenn da nicht staatliche Unterstützung dahinter wäre. Und ich habe es gesagt, eben, es gibt diese Gruppe zum Beispiel Samidun, die verbunden ist mit dem Iran und die ist eine der Hauptgruppierungen, die verantwortlich war für die Proteste. Und dann gibt es auch natürlich in den USA diverse Gruppen, die auch verbunden sind, auch unterstützt zum Beispiel von China, die auch diese Proteste organisiert haben. Und diese Proteste waren natürlich eine Gelegenheit, um für Unruhe zu sorgen in westlichen Gesellschaften. Und von dem her ist es nicht wirklich eine Überraschung, dass autokratische Staaten das für sich nutzen. Aber das Bewusstsein an den Universitäten ist überhaupt nicht da, dass es irgendwie ein Problem darstellt. Also ich kann mich erinnern, ich habe mal dazu recherchiert an der Universität Genf. An der Universität Genf war zum Beispiel ein Neffe von Mandela hat dort gesprochen auch zu Gaza und der wurde unterstützt von Russland. Der macht eine Tournee durch ganz Europa, unterstützt von Russland. Und an diesen Protesten in Genf, da waren auch ganz viele Diplomaten, waren immer wieder anwesend. Dann habe ich auch gefragt, die Uni Genf, ja, ist das denn nicht ein bisschen komisch, wenn sie da Studentenproteste machen und dann tauchen so viele Diplomaten auf, ob sie das mal angeschaut haben? Und dann war die Antwort so lapidar, ja, wir sind halt in Genf, das sind halt Diplomaten. Also wirklich, das Bewusstsein ist nicht vorhanden.
Nicht erst seit dem 7. Oktober 2023, aber seit damals vermehrt ist Antisemitismus bei uns wieder sichtbar in unserer Gesellschaft. Sehr oft werden irgendwelche Begriffe, die man früher ganz klar als antisemitisch begriffen hätte, unter dem Deckmantel des Antikolonialismus oder der Identitätspolitik wieder quasi salonfähig gemacht. Welche Rolle bei dem verstärkt aufkeimenden Antisemitismus spielt diese Achse linke Islamismus aus Ihrer Sicht?
Ich denke, eine sehr große, weil eben bei der Protestbewegung ist sie sehr stark beteiligt. Und dann eben ist eine generelle Unkritik halt da gegenüber dem Islamismus, ein Unverständnis gegenüber der Hamas. Also wir finden ja keine Analyse der Hamas, ihres Programmes. Also die Hamas hat relativ klar gesagt, was sie am 7. Oktober wollte. Es gibt ja diverse Dokumente der Hamas, dass die Hamas ganz Israel erobern wollte und die Juden vertreiben aus Israel. Also das wird relativ klar gesagt in Konferenzen, in Dokumenten. Und da finden wir keine Kritik. Und dieser einseitige Fokus auf Israel ist nur möglich natürlich, wenn man den Gegenpart, den die Hamas, den Islamismus, den einfach ignoriert. Und das muss man sagen, das ist natürlich eine gewisse Tradition in diesem Antikolonialismus. Also die Hamas ist ja nicht die erste unappetitliche Bewegung, die im Westen eigentlich schön geschrieben wird. Also der ganze Antikolonialismus hat ja auch eine übrige Geschichte. Also viele Bewegungen in den 50er, 60er Jahren, 70er Jahren waren üble Diktaturen. Man denke an das maoistische China, aber man denke zum Beispiel auch an Ägypten zurück in den 1960er Jahren, 50er Jahren. Da gibt es hunderttausende Ausländer oder Griechen, Italiener, Juden vertrieben. Und das wurde eigentlich nie kritisch rezipiert im Westen, was eigentlich diese anti-westlichen Bewegungen in der dritten Welt oder in der dekolonisierten Welt, was die eigentlich wollen, was die eigentlich machen. Und von dem her muss man sagen, ja, das ist eine gewisse Tradition in der Linken oder im Westen, dass man halt nicht so genau hinschaut, wer sind dann eigentlich die Bewegungen. Bei Hamas ist das jetzt halt besonders krass, aber es ist nicht wirklich neu, kein neues Phänomen.
Mit Blick auf Europa konstatieren Sie in Ihrem Text eine Vertreibung auf Raten. Westliche Regierungen können ihren jüdischen Bürgern das Recht auf freie Religionsausübung de facto nicht mehr garantieren. Jüdische Einrichtungen gleichen Festungen. Eine Auswanderungswelle läuft. Heute leben weniger Juden in ganz Europa als Araber in Israel. Wenn das jetzt in diesem Stil weitergeht, wohin geht es? Beziehungsweise gibt es aus Ihrer Sicht einen möglichen Wendepunkt?
Ja, also der Wendepunkt müsste sehr radikal sein. Also man müsste halt diese islamistische Bewegung konsequent bekämpfen und man müsste halt diesen Islamofaschismus konsequent bekämpfen. Aber momentan sehe ich keine Anzeichen für so einen Wendepunkt. Also ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass die USA sich mittlerweile überlegen, für Juden in Europa ein Asylverfahren zu erleichtern. Und auch Argentinien, oder das war zumindest der argentinische Außenminister, hat sich auch da gemeldet, dass man da auch enthusiastisch quasi Juden aus Europa zu begrüßen. Und ich denke, wenn es in dieser Richtung weitergeht, dann ist das realistische Szenario, dass die Juden aus Europa fliehen müssen. Und das ist natürlich ein bisschen absurd, weil Europa gibt gerne anderen Tipps in Menschenrechten und Minderheitenrechten und was auch immer. Und dann kann man ausgerechnet quasi die älteste oder eine der ältesten Minderheiten Europas kann man nicht schützen. Und ich habe es gesagt, eben in Israel leben mittlerweile mehr Araber als Juden in Europa. Und ich denke, viel kann man dazu nicht sagen. Ja, es ist ein bisschen absurd halt, dass Europa sich immer noch so als quasi Hort der Menschenrechte begreift und die Realität sieht halt anders aus.
Aber auf selbstreinigende Kräfte innerhalb der Linken zählen Sie nicht, dass da aus sich heraus selbst vielleicht wieder irgendwann so eine gewisse Bereinigung stattfindet?
Nein, innerhalb der Linken zähle ich nicht auf das. Also ich bin ja selbst kein Linker, aber ich beobachte es nicht. Also ich denke, mittlerweile, die Linke kennt ja auch diese Cancel Culture und mittlerweile hat sich die Linke derart selber gereinigt. dass eigentlich die meisten moderaten und kritischen Kräfte sind mittlerweile nicht mehr Teil der Linken. Von dem her denke ich nicht, dass innerhalb der Linken da eine Selbstreinigung stattfindet. Ich denke eher, dass es so kommen könnte, dass es auch Spaltungen innerhalb der Linken geben könnte. Um nochmals zu Josic zurückzukommen, ich denke Parteien, sozialliberale Parteien, die nicht diesen radikalen islamologistischen, antisemitischen Kurs fahren oder auch die eine andere Flüchtlingspolitik oder Immigrationspolitik vertreten würden, dass diese Parteien durchaus Erfolg hätten. Aber eine Selbstkritik aus der Linken, das sehe ich nicht wirklich. Da sind die Prozesse der internen Kritik zu sehr aufgehoben eigentlich.
Und die andere Möglichkeit wäre, dass die Wähler dieser Parteien irgendwann nicht mehr mitspielen. Aber sind die auch so konditioniert?
Diese Parteien haben sich ja schon lange grundlegend gewandelt. Also diese Parteien sind ja keine Arbeiterparteien mehr. Also die Arbeiter oder die einheimische Unterschicht wählt ja schon lange nicht mehr links. Das sind heute Parteien der Akademiker und eben zunehmend auch eben der Migranten, konservativen und teilweise auch rechtsextremen Migranten. Und diese Allianz funktioniert ja im Prinzip. Und die wächst auch aus demografischen Gründen. Von dem her denke ich nicht, dass diese Parteien einfach erledigt werden an der Urne. Ich denke, das hat durchaus ein Wachstumspotenzial. Und das ist ja im Prinzip die größere Geschichte unserer Migrationspolitik. Man hat gedacht, die Leute kommen und dann bringen sie ihre Küche mit und ihr gutes Essen, aber ihre Kultur lassen sie zu Hause. Und das funktioniert natürlich nicht. Ich meine, wir haben all diese Ideologien, diese Konflikte haben wir mit importiert nach Europa. Und dann zu denken, ja, das erledigt sich einfach von selber, das, glaube ich, ist eine Illusion. Das wird eher noch zunehmen.
Wie nahe stehen sich linke und islamistische Kräfte? Darüber habe ich mit dem NZZ-Journalisten Daniel Rickenbacher gesprochen. Besten Dank, Herr Rickenbacher.
Danke Ihnen.
Das war die Schweizer Stunde im Konterfunk. Wiederholt wird die Sendung heute um 15 und um 21 Uhr. Den Blick in die Schweiz gibt es wieder am nächsten Montag. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Midius.